Wir haben natürlich in den letzten Jahrzehnten eine Geschwindigkeit des permanenten Umorganisierens in den Organisationen durchgeführt, dass wir wenig Kontinuität in diesen Beziehungen haben, in der Führungsbeziehung.
In meinem Podcast Weiterdenken treffe ich interessante Gäste aus Wissenschaft und Praxis. Heute ist Professor Dr. Rüdiger Hoos hier an der Reihe. Er ist eine wahre Koryphäe in der Psychologie von der Ruhr-Universität Bochum. Uns verbindet eine Leidenschaft für ein bestimmtes Auto. Aber darum geht es nur am Rande. Denn im Zentrum steht eine große Sorge. Die Sorge um Führung. Viele Führungskräfte beherrschen grundlegende Instrumente nicht mehr. Und das hat dramatische Folgen für die Wirtschaft. Denn es gibt eine klare Beziehung auch zum wirtschaftlichen Erfolg von Führung. In diesem Podcast spreche ich also über die Wichtigkeit ganz klassischer Führungsinstrumente. Und das ist höchst relevant. Nicht nur für Menschen, die führen und Personalentwickler sind, sondern im Grunde für jeden. Auch und natürlich für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Herr Hoosip, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wir fangen mit einer, ich habe es nicht. Das können Sie gleich korrigieren. Wir fangen auf jeden Fall mit einer
Doppel-S-I-E-P. Doppel-S-I-E-P. Hoosip. Doppel-S-I-E-P. Also Doppel-S und I-E.
Doppel-S und I-E. Also ich werde es im Laufe des Gesprächs noch lernen. Wir haben ein bisschen vorbesprochen und da haben Sie mir direkt zwei ganz interessante Thesen genannt. Also Sie haben zum Beispiel gesagt, Refokussierung auf Führung. Können Sie da vielleicht Ihre These ganz kurz benennen?
Ja, also ich habe in letzter Zeit viel, und ich tue das sowieso, auch Mails erhalten von langjährig, wirklich höchstrangig positionierten Leuten im Personalbereich. Und ich rede jetzt über PE. Aber das sind Leute, die tragen Gesamtverantwortung. Damen und Herren, die haben mir auch geschrieben. Das eine ist, wir tun uns immer schwerer mit Feedback. Sowohl die Führungskräfte tun sich immer schwerer, Feedback sowohl zu geben, wie auch anzunehmen. Und das geht über alle Ebenen hinweg, ob nun Führungskraft oder nicht. Alle werden immer dünnhäutiger, so wird mir geschrieben. Man fasst die Leute nur mit Samthandschuhen an. Das heißt, dadurch wird Entwicklung enorm erschwert. Mhm. Sie können ja zum Beispiel an keiner Schwäche haben, von der Sie nichts wissen, die Sie nicht kennen. Und Sie denken womöglich noch, es wäre eine Stärke. Dann wird Weiterentwicklung enorm schwierig. Also dieser alte Spruch, Feedback is a breakfast for champions. Ja. Der wird ja dann gegenstandslos, wenn es das nicht mehr gibt. Oder es gibt eben nur noch bestätigendes Feedback. Mhm. Und das Zweite ist, dass wir im Grunde, ja, und das ist seit 30 Jahren, ich beobachte die Dinge ja schon länger, ich bin jetzt seit über 40 Jahren akademisch tätig als Psychologe und Betriebswirt, und dass wir da eben zumindest mal seit 30 Jahren immer weniger in die Ausbildung der Führungskräfte investieren, wo wir früher gesagt haben, wir geben jetzt mal erstmal eine Woche Offside, versuch mit dir selbst klarzukommen, so nach dem alten konfuzianischen Anspruch, willst du eine gute Führungskraft sein, so horche in dich selbst hinein. Ja, also erstmal in eigener Person klarzukommen, kundig zu werden, wie wirklich überhaupt, will ich das so? Funktioniert das heute so en passant? Das Investment wird nicht mehr getätigt. Das ist einem sozusagen zu teuer. Und wir bereiten ja auch Mitarbeitende nicht darauf vor, wie sie denn geführt werden sollten oder wie sie sich das wünschen. So, und das findet wenig statt. Und deshalb habe ich mir überlegt, natürlich findet Führung statt im Mitarbeitendengespräch. Nirgendwo sonst. Man versucht das natürlich zu verlagern auf Instrumente, wo man denkt, da kann man die Leute effektiver, einfacher, billiger steuern, beziehungsweise unsere Führungskräfte kriegen das gar nicht hin. Deshalb nehmen wir denen das aus der Hand. Dann braucht man auch nicht mehr mit den Mitarbeitern mehr zu reden. Ist ja auch irgendwie lästig, kostet Zeit und so weiter. Und ich glaube, ich bin sogar davon überzeugt, wir brauchen so etwas wie eine Fokussierung auf Führung und Feedback. Und genau das ist eben das, was im Mitarbeitergespräch stattfinden sollte. Und unzuträglich geführte Gespräche, die müssen wir jetzt nun gar nicht offiziell Mitarbeitergespräch nennen, sind wahrscheinlich der Hauptdemotivator im Arbeitsgeschehen.
Und genau darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen. Herr Professor Rüdiger Hosip, und wir kennen uns schon länger, oder ja, wir kennen uns, ist übertrieben zu sagen. Wir haben uns, glaube ich, noch nie so persönlich gesehen, sondern wir hatten immer mal wieder per E-Mail-Kontakt für einen Interview-Kontakt. Sie sind an der Ruhr-Universität Bochum. Sie sind eine Koryphäe. Und meine Erinnerung an Sie, die läuft über das Auto Saab. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Sie kennt. Vielleicht mögen Sie sich einmal vorstellen und was das mit dem Saab zu tun hat.
Ja, to cut a long story short. Ich bin ja nun schon länger im Geschäft. Ich habe vor gut 46 Jahren angefangen zu studieren. Das konnte ich so früh tun, weil ich war der Jüngste, ich hätte jetzt gerade fast gesagt Junge dort. Ich war noch ein Junge, der jüngste Mann dort, weil mein Vater ist an den Folgen einer Kriegsverletzung gestorben. 1965, als ich 2 Jahre alt war, war dann noch vorher 4 Jahre halbseitig gelähmt. Ja, wenn man der einzige Nachkomme ist, ist man vom Wehrdienst freigestellt. So was gibt's eigentlich in meinen Jahrgängen gar nicht mehr. Deshalb musste ich also weder Wehrdienst leisten noch sonst was und konnte also direkt nach dem Abitur anfangen, in Bochum zu studieren. Das habe ich auch getan. Ich habe 1980 mein Vordiplom gemacht. Und damals war eine Zeit, als man sowas wie Leistungsscheine 78 einführte. Es gab zum ersten Mal solche Dinge. Es gab eine neue Prüfungsordnung 1978. 73 waren differenzielle Psychologie und psychologische Diagnostik als Pflichtfächer verschwunden. Das war eine Folge der 68er. Und das wurde dann unter großen studentischen Widerständen wieder eingeführt. Und dann lernten die Leute, dass das Studium im Kern Mathematik und Statistik ist. Das hatten sich vorher auch so nicht vorgestellt. Und ich hatte dann die Gelegenheit, mit meinem damaligen Professor diese Ausbildung wieder aufzubauen, nicht nur für Bochum, sondern eigentlich für den ganzen deutschsprachigen Raum. Wir haben dann ein Buch geschrieben, Grundlagen psychologischer Diagnostik. Und das war nach 17 Jahren das erste Lehrbuch zur psychologischen Diagnostik. Ein ganz schmales Bändchen. Ich bin dann, weit bevor das dann wirklich rauskam, von der Uni weg, aus meinem 4-Jahres-Vertrag ausgestiegen, war in der Personalberatung tätig in einer Firma in Düsseldorf, also das, was man heute Executive Search nennen würde. Ich bin dann anschließend zur Deutschen Bank gegangen, 5 Jahre nach Frankfurt in die dortige Zentrale. Das war die zweite Hälfte der 80er Jahre, es war eine sehr spannende Zeit. Das ist ja nicht die Deutsche Bank von heute, sondern das war die größte Bank der Welt, das mächtigste Unternehmen in Europa insgesamt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nur um mal eine Zahl zu sagen, die vielleicht volkswirtschaftlich interessant ist. Also 1987 hat die Deutsche Bank 50% der Steueraufkommens aus Unternehmenssteuergewinn für die Bundesrepublik Deutschland getragen. Also 50% ein einziges Unternehmen. Heute unvorstellbar.
Unvorstellbar.
Genau. Das war eine sehr spannende Zeit. Die zählt auch doppelt. Auch von der Arbeitsbelastung war die gut doppelt. Ich bin dann zurück zur Uni. Bei der Deutschen Bank passierte viel Tragwürdiges. Ich habe de jure direkt an den Personalvorstand berichtet. Dann wurde Alfred Herrhausen in die Luft gesprengt im Herbst 89. Und ich habe dann meine letzte Chance ergriffen. Ich traf Wotschawa auf einer Kunstausstellung in Süddeutschland, in der meine Frau den Eröffnungsvortrag hielt. Die ist nämlich Kunsthistorikerin. Und wir saßen da nebeneinander, kannten niemanden. Und er hat gesagt, bei mir werden 2 halbe Stellen frei. Wollen Sie die haben? Da habe ich 10 Tage überlegt und habe gesagt, ich mache das. Das war meine letzte Chance, noch mal was anderes zu machen. Bei der Deutschen Bank trat man zu der Zeit nicht aus, so ähnlich wie beim preußischen Offizierskorps oder bei den Rolling Stones, wo man zeitlebens nicht außer Dienst gestellt wird.
Oder bis vor kurzem Bosch oder VW.
Bei VW würde ich das wahrscheinlich anders beurteilen. Aber, jedenfalls, ich bin dann, habe das dreimal ein Vierteljahr verschoben und bin dann zurück zur Uni, musste erstmal promovieren, habe dieses Team aufgebaut. Komischerweise bin ich auch damit der einzige mir bekannte im Dachraum tätige Psychologe, der je in einer größeren Organisation mal Verantwortung getragen hat, operativ. Mhm. Das macht mich ziemlich komisch für viele Leute. Habe dann dieses Team aufgebaut, was Sie unter Projektteam Testentwicklung kennen. Ich bin ja im Wesentlichen als Personalpsychologe, Eignungsdiagnostiker bekannt, habe aber, 300-400 mehrtägige Führungsseminare geleitet. Insofern, das Thema Führung ist mir sehr, sehr nah. Nicht so sehr in der Beforschung, schon auch. Wir kommen demnächst da mit einem neuen Verfahren raus, was ich sehr spannend finde, an dem wir auch 20 Jahre gearbeitet haben, aber eben auch in der operativen Bearbeitung mit mittleren und höheren Führungskräften. Ja, und was hat das mit Saab zu tun?
Ja, genau.
Um das nicht zu vergessen, ja, wir machen ja in Bochum auch so ein bisschen Automotive-Forschung, also automobile Attitüdenforschung, würde ich mal sagen. Mhm. Ansonsten wird die ja im Wesentlichen von Ingenieurinnen und Ingenieuren durchgeführt. Ich befürchte, da sind es fast nur Ingenieure. Und Saab, ich habe immer andere Autos fahren wollen. Ich habe also den klassischen Mini gefahren, was ich bis heute tue. Also ich fahre seit 46 Jahren Mini oder seit 47 sogar. Und also den richtigen Mini, ne? Mhm.
Den alten. Also den Cooper.
Ja, Cooper ist ja nur eine Bezeichnung für eine sozusagen Rennversion. Man muss wissen, John Cooper hat Anfang der 60er Jahre die Formel-1-Weltmeisterschaft im eigenen Auto gewonnen und hat den Mittelmotor in die Formel 1 eingeführt. Und der hatte dann eben damals mit Austin eine Vereinbarung 1960 getroffen. Die wollten, ich glaube, 500 oder 2000 Autos, weiß ich nicht, für eine Rennhomologation bauen. Und er sollte dann, glaube ich, von jedem Auto 100 Pfund bekommen. Und das sind dann ein paar hunderttausend geworden. Das sind aber nur die Sportversionen mit diesem Zusatz. Das wird ja heute noch benutzt von BMW. Und ich habe dann 1983 meinen ersten Saab 900 gebraucht gekauft und 1984 einen neuen. Das war auch meine Zeit bei der Deutschen Bank. Das heißt, ich bin dann mit so einem Auto in 4 Jahren 180.000 Kilometer gefahren. Damals 86 hieß der Spruch, ich habe das gerade noch gelesen, die haben gerade was getan bei Wikipedia zu einem Saab-Artikel. Das kam jetzt gestern bei mir, weil ich immer mal so gucke, alle 1-2 Tage, Hossip, letzte 24 Stunden, was schreibt denn irgendjemand? Da hat man ja keine Macht drüber. Und da steht auch einiges dazu, zu unserer Forschung. Wir haben damals so einen Evolvement-Index entwickelt und wir kamen dann darauf, und da sind wir mal in Kontakt drüber gekommen, glaube ich. Da ging es um die Frage, wir haben so Dinge ausgewertet, wie stark man denn bei Motor Talk chattet. Und da war Saab über Jahre die Nummer 1, weil die Leute von ihrem Auto total überzeugt waren. Und das ist eben doch eine besondere Art des durchdachten Andersseins, wie es mal jemand geschrieben hat.
Durchdachtes Anderssein.
Genau. Mhm. Also ich habe also in meinem ganzen Leben noch nie ein deutsches Auto gehabt. Und damit konnte ich mich auch immer, so, ich bin ja so ein Wandler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Ich suhl mich da in dieser Gap. Und insofern, wenn ich müsste eigentlich im 5er Kombi fahren oder so. Und wenn ich da mit einem Vierzylinder gekommen wäre, dann hätten die Leute gesagt, kann der sich keinen anderen Motor leisten. Wenn ich da mit einem 8-Zylinder gekommen wäre, hätten sie gesagt, also was ist das denn für einer? Der kann ja nur überhöhte Preise haben oder so. Also insofern habe ich mich da immer an die Seite gestellt und bis heute fahre ich Saab. Ich habe also vor 3 Jahren meinen letzten Geschäftswagen, nachdem er nun schon 10 Jahre abgeschrieben war, dem habe ich jetzt eine eigene Garage auch wieder gemietet und der steht hier 500 Meter weiter Fußweg und er freut mich immer noch. Das ist ein Saab 95 Kombi. Den habe ich immer noch
Sagt das was über unsere Persönlichkeit, über Ihre, über meine?
Naja, schon. Naja, Saab hatte mal so einen Spruch, der ist dann in Deutschland bald eingestellt worden, der hieß Intelligenz auf Räder. Es gab ja immer mal Untersuchungen weltweit, dass die Saab-Fahrer doch die höchste Bildung von allen Autofahrern hatten. Mhm. So, das heißt, Saab hatte ja nie Geld. Ich glaube, die haben in 2 Jahren ihrer Unternehmensgeschichte mal schwarze Zahlen geschrieben. Und die Autos waren ja in den 70er, 80er und auch noch 90er Jahren unglaublich teuer. Die waren ja in den 80ern weit teurer als ein vergleichbarer Mercedes, aber sie hatten eben immer nur einen Vierzylinder zu bieten. Und da musste man ein bisschen mehr Gehirnschmalz investieren und haben dann eben sehr fortschrittliche Technologien gehabt. Ich kann mich erinnern, ich bin ja nun regelmäßig auf der Sauerlandlinie bei jedem Wetter gewesen, mit meinem 900er und hatte dann aber nicht mehr Geld, als mehr Käferreifen dafür zu kaufen für den Winter. Die waren die einzigen mit 15 Zoll. Man sagte damals, Sauwetter ist Saabwetter. Und ich bin im Grunde immer durchgekommen, weil dieser Wagen eben auch dazu konstruiert war, am Polarkreis bewegt werden zu können. Und zudem noch mit hoher passiver Sicherheit, von wegen der Elche, die ja keine Fluchttiere sind, sondern die einfach doof gucken und stehen bleiben, wenn ein Auto kommt.
Das kenne ich aus Finnland, ja.
Und insofern hat er da schon was Besonderes. Und ich habe mich immer intellektuell mit diesen Dingen befasst. Und es ist natürlich traurig, was dann unter GM daraus geworden ist. Und ich kann mich noch erinnern, in der FAZ war dann, wann war das? Als der eingestellt wurde, der letzte 900er, das war 93, und da gab es einen Leitartikel in der FAZ, der hieß "Ein tränenblinder Blick zurück".
Ja, den werfe ich auch. Und wir können ja nicht davon ausgehen, dass uns jetzt nur Saab-Fans zuhören. Das wollen wir auch gar nicht hoffen, sondern dass auch andere dabei sind. Und wir haben ja dieses Fokusthema, was ja einen aktuellen Hintergrund hat, nämlich die Entwicklung in den Personalabteilungen, in der Personalentwicklung. Ja, es fehlt an Fokus in der Führung. Die jungen Menschen haben, ja, wie soll ich es ausdrücken, Schwierigkeiten, Feedback anzunehmen. Also das Thema Entwicklung wird immer schwerer. Und wir wollen deshalb das Thema Mitarbeitergespräch in den Vordergrund stellen. Im ersten Teil würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen ergründen, was das ist. Denn ich merke, dass die Menschen, mit denen ich Kontakt habe, das sind Führungskräfte, das sind auch Personaler, gar nicht wissen, was das ist. Also sowohl aus der Seite derjenigen, die operativ oder auch strategisch arbeiten, als auch von denjenigen, die zum Beispiel im Coaching zu mir kommen und mich fragen, was mache ich denn da? Ne? Und ist das jetzt ein Mitarbeitergespräch, ein Zielvereinbarungsgespräch, ein Evaluierungsgespräch? Was ist das? Ich habe in Ihrem Buch, vielleicht habe ich falsch gezählt, aber ich glaube, es waren über 30 verschiedene Begriffe. Was ist es?
Ja, es ist ein Sammelbegriff für alles Mögliche. Und es lässt sich darunter natürlich vieles subsumieren. Aber es sollte eben ein durchaus auch anlassbezogenes Gespräch sein, was einer gewissen Struktur gehört. Oder gehorcht, besser gesagt. Also das ist das, was eigentlich in einem Mitarbeitergespräch klassischer Natur läuft. Und ganz spannend ist Folgendes. Das ist ja jetzt schon die dritte Auflage hier von den Dingen. So sieht's aus. Und wir haben...
Wird verlinkt? Ja, das Buch, das ist ja schon länger auf dem Markt. 2020 kam dann eine zweite Auflage und die war so ganz schnell, ungewöhnlich schnell verkauft. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Also offenbar gab es einen Run auf das Thema, der sich verstärkt hat. Also die erste Auflage war von 2008 und dann haben wir tatsächlich 12 Jahre gebraucht, bis wir die zweite brauchten, dass sie dann irgendwann mal abverkauft, vergriffen war, dass sich das lohnte, dass der Verlag gesagt hat, wir hätten das gerne. Und dann ging es schnell in die nächste Auflage und dann haben wir gesagt, wir wollen nicht nur unverändert nachdrucken oder eine durchgesehene, korrigierte, sondern wir fassen das Ding nochmal wirklich an, weil es uns auch Freude gemacht hat zu sehen, wie einflussreich dieses Buch dann geworden ist. Es gibt ja zum Mitarbeitergespräch Dutzende, vielleicht hunderte Bücher. Also das ist ja nicht konkurrenzlos. Mhm. Gleichwohl scheint es da ein starkes Bedürfnis nach Hilfen zu geben. Weil ganz offensichtlich Mitarbeitende und auch Führungskräfte, und im Grunde ist ja jede Führungskraft auch wieder Mitarbeitender, nicht? Also es sind wenige ganz oben next to God, die nicht mehr geführt werden müssen, sollen, dürfen, keine Ahnung, das hängt je nachdem davon ab. Und insofern hat uns das gefreut. Wir haben da nochmal investiert und es ist zu einem Standardwerk jetzt geworden, ist ja auch relativ umfangreich. Wir haben es versucht, sehr, sehr praxisnah zu halten. Es gibt ja auch zum Thema Mitarbeitendengespräch nicht ständig was Neues, ne, sondern
im Unterschied zu Agilität und solchen Themen, ne? Also das ist so. Gut,
das haben wir dann damit verknüpft. Was ist eigentlich mit Agilität dabei? Was ist mit digitalen Gesprächen? Was sind solche Entwicklungen wie Quiet Quitting? Alles nichts Neues, gibt es schon seit zumindest mal 50 Jahren Quiet Quitting, nur dann eben nicht unter dem Begriff.
Ja, genau.
Früher war von innerer Kündigung die Rede oder wurde drüber geschrieben. Also insofern wird das Rad im Grunde da nicht neu erfunden. Und es gibt eben auch, Sie sagten gerade, Frau Hofert, wie soll ich denn jetzt machen? Was ist das denn? Also ich glaube, wir haben ein starkes Defizit in der Heranführung der Leute. Und wenn es darum geht, ein gelungenes Gespräch durchzuführen, dann geht es viel weniger um Techniken, also um die Inszenierung. Kann ich offene Fragen stellen? Halte ich Pausen aus? Mache ich jetzt eine Aufwärmphase oder nicht? Kann ich den Mitarbeitenden motivieren, verabschieden, ne? Was man da alles so, das können Sie ja auf zwei Seiten schreiben, das Wesentliche. Sondern es geht eigentlich um ganz andere Fragen. Und die sind eben über eine Technik nicht durchzuholen. Und da müssen wir tiefer schürfen, da müssen wir viel grundlegender denken und meines Erachtens auch wieder arbeiten, indem wir erschaffen, dass die Führungskräfte erstmal in eigener Person wieder kundiger werden. Also sich mit sich selbst befassen. Und wenn ich das dann kann, realitätsgerecht mich selbst wahrnehme, das fällt auch immer schwieriger, dann gilt es eben zu lernen, mich in dem zu dosieren. Und wenn ich das gelernt habe, dann schaffe ich es auch, entsprechend auf Mitarbeitende einzuwirken. Dann ist diese Sorge, jetzt grüßt er mich 3 Wochen nicht mehr, wenn ich was Kritisches gesagt habe.
Oder er kündigt oder sie kündigt.
Genau, sofort, innerlich oder wie auch immer. Ne? Also das Gefährlichste sind ja Leute, die so tun, als wären sie mit Engagement an Bord. Ne? Das ist sicherlich das Verbreitetste. Ne? Also dass man innerlich kündigt, aber sich die äußere Kündigung eben nicht vollzieht. Das ist für die Organisation ein sehr teures Vergnügen, in Anführungsstrichen. So, und wenn man das dann tut, kann man auch auf Leute einwirken. Und die Menschen haben eben keine Lust, sich von irgendwelchen Traumtänzern den Weg ausleuchten zu lassen, wenn die sagen, die wissen gar nicht, was sie tun. Ne? Sie wissen nicht, wie sie wirken. So, und wir haben natürlich in den letzten Jahrzehnten eine Geschwindigkeit des permanenten Umorganisierens in den Organisationen durchgeführt, dass wir wenig Kontinuität in diesen Beziehungen haben, in der Führungsbeziehung. Ja, wir haben Führungsspannen sehr groß gemacht und tatsächlich ist es ja so, dass Führungskräfte wahrscheinlich mehrere Jahre brauchen. Das hängt natürlich von der Größe der Mitarbeitergruppe ab und so weiter, bis sie ihre Leute wirklich so kennen und sachgerecht ein- und personengerecht einsetzen können, wie das optimal ist. Häufig ist die Führungskraft schon wieder weg. Oder es ist die nächste Umorganisierungswelle. Man würfelt den Laden ständig durcheinander. Und dadurch wird es enorm schwer, solche Dinge aufzubauen wie Retention, wie die Leute personengerecht auch zu führen. Für das gibt es eben kein Rezept. Ne? One size fits all haben wir da eben nicht.
Mhm. Können Sie kurz Retention erklären für diejenigen, die nicht aus der PE kommen?
Ja, das ist im Grunde ein Begriff für Mitarbeitendenbindung. Also schaffe ich es, dass die Leute gebunden sind an die Organisation. Und dies ist aber vor allen Dingen auch wieder eine Bindung an die direkte Führungskraft. der in der Regel ja auch gekündigt wird im übertragenen Sinne und nicht der Organisation selbst. So, und wenn ich nun, es gibt ja Leute, Organisationen, die haben in der Pandemie, wer weiß, welche Kapazitäten aufgebaut. Also denken Sie an IT-Unternehmen, digitale Unternehmen, die haben zu Beginn der Pandemie, sagen wir mal, in irgendeiner Abteilung 70 Leute gehabt und nach 2 Jahren waren die 150. So, und diese 150 haben den Chef dieser Abteilung 2 Jahre lang vielleicht einmal, wenn überhaupt, physisch gesehen. Und dadurch werden die persönlichen Beziehungen natürlich auch nicht aufgebaut.
Das heißt, sobald
die ein besseres Angebot haben, sind sie halt weg. Ne? Wenn da einer 15% mehr zahlt, bin ich halt weg. Wenn ich im Gespräch miteinander bin, wenn ich Vertrauen aufgebaut habe, was meines Erachtens der Schlüsselbegriff überhaupt ist, dann würde ich ja erstmal zu meinem Chef gehen. Ich habe hier ein Angebot bekommen von einem Headhunter. Ich wollte mal mit dir offen drüber sprechen. So, wenn er jetzt, und ob er dieses Gespräch sucht, wird davon abhängig sein, was er vermutet, welche Einstellung seine Führungskraft zu seiner Person hat. So, das ist der Schlüssel. Also Einstellung entscheidet sowohl die Einstellung der Führungskraft, die Einstellung der nächsten Ebene und was man vermutet, welche Einstellung die Person zu mir hat. Wenn ich nämlich vermute, dass der mich dann mit Argusaugen beobachtet, dass er mich für dreist hält, wenn ich mit ihm da offen drüber reden will, dann werde ich natürlich nie mit ihm offen darüber reden, werde am letzten Tag der Kündigungsfrist kündigen und im Zweifelsfall mir dann einen gelben Urlaubschein nehmen, damit mir keiner was kann, oder ich habe noch so viel Urlaub gespart, dass ich dann sofort weg bin. So, und das ist natürlich fatal.
Und diese Kompetenzen sind nicht da, solche Gespräche zu führen. Und mein Gedanke dazu ist auch, es werden ja auch reihenweise Führungskräfte als Coach ausgebildet. Dafür wird sehr viel Geld in die Hand genommen. Aber solche Basics, das sagen Sie und das bekomme ich auch mit, die sind nicht da drin, die werden nicht berücksichtigt. Und stattdessen macht man riesen Coaching-Ausbildung. Was halten Sie davon?
Ja, also mir hat ein Personalvorständin geschrieben, dass die Leute eben immer dünnhäutiger werden und man deshalb keine Kritik mehr durchführt und die Führungskräfte da nicht mehr rangehen, die Führungskräfte selbst auch immer dünnhäutiger werden. Und mir hat ein anderer Personalvorstand geschrieben, dass es eigentlich darum geht, dass wir die Kernarbeit machen müssen mit den Basics. Und dazu gehört eben Mitarbeitergespräche. So, und ich glaube, man irrt sich, wie kommt mich eigentlich daran, dass ich Vertrauen genieße? Daraus können Sie ja keine Technik machen. Ich habe jetzt im Vorfeld zu unserem Gespräch, ich habe ja sehr viele Führungstrainings gemacht und macht man Ziel- und Erwartungsabfragen. Was wollen Sie da eigentlich, ne? Und was bewegt Sie, was bringen Sie mit, damit man so ein Lastenheft baut, ein Pflichtenheft, was will man eigentlich abhandeln in den Tagen, wo wir hier zusammen sind, woran wollen wir arbeiten? Und übrigens ganz wichtig, videogestütztes Feedback, weil die Leute gar kein realistisches Feedback mehr haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe dann mal, und ich habe das über viele Jahre so gemacht, dass es dann in Anführungsstrichen Antwortkarten gab. So, und ich habe aber hunderte von diesen, vielleicht sogar tausende Antwortkarten. Die habe ich alle immer an der Farbe gehalten, immer in Gelb. Und ich bin da vorhin mal durch einen Stapel durchgegangen und habe mit Blick auf unser Gespräch mal gesucht, was sind eigentlich zentrale Schlagworte eigentlich dabei. Das sind nicht offene Fragen stellen, Pausen aushalten, sondern das sind viel übergeordnetere Sachen. Zum Beispiel, ich gehe jetzt hier mal, den Begriff, der oben aufliegt, ist tatsächlich Vertrauen. Vertrauen ist der Schlüssel und übrigens das Ergebnis des Prozesses, hoffentlich. Vertrauen ist auch viel wichtiger als Zuneigung. Das heißt, Sie müssen nicht die beste Freundin Ihrer Mitarbeiter sein, sondern um mit denen dann, 6-mal im Jahr gemeinsam ein Musical besuchen oder was sie auch immer tun.
In Urlaub fahren.
Ja. Genau. Sie brauchen nicht die Zuneigung, aber sie brauchen das Vertrauen. So, und wenn die Leute das nicht haben zu ihnen, und da gibt es ja zwei Parameter. Erstens, stimmt das eigentlich, was sie mir sagt?
Mhm.
Na, oder versucht sie mir, dich irgendwie zu manipulieren oder zu multipolieren oder was? So, und davon habe ich eine Erwartung, ob das so ist oder nicht. Na, das werden die Leute nicht sagen, vor allen Dingen, wenn sie ihnen nicht vertrauen. So, und das andere ist, meint die Person es eigentlich gut mit mir? Im Psychologen-Chinesisch sind wir ja nun beide die Wertpotenzialität in mir zu erkennen. Traut ihr mir was zu? Hält sie was von mir oder hält die Person mich eilig für eine Pfeife? Ich habe irgendwann gesagt, wenn sie glauben, sie sind von Idioten umstellt, es wird so kommen.
Ja.
So. Und wenn diese beiden Dinge, und das ist dann in der Summe Vertrauen, nicht gegeben sind, dann wird da sowieso nichts draus. Wahrscheinlich kann man es nicht sehen. Ich halte hier meine Karte hoch, auf der steht Wahrheit. Sage ich den Leuten eigentlich die Wahrheit oder nicht? Oder bin ich ein ernsthafter Gesprächspartner? Also auf Augenhöhe. Ne? Also oder so eine Karte, die hier, da steht Demotivation durch entlarvte Manipulation. Es ist ja nichts schlimmer, als wenn irgendwann mal die Leute aufdecken, dass sie... Also man kann auch sagen, was ist eine Manipulation? Das ist eine gestohlene Bejahung. Man hat mir die Zustimmung zu einer Sache abgekauft, die ich nicht abgenickt und zugestimmt hätte, wenn ich alles gewusst hätte, was man zu dem Zeitpunkt hätte
wissen.
Tolle
Definition, ja.
Mhm. So, und dann nehme ich ja keine Scheibe Brot mehr von der Person, aber der werde ich das nicht sagen.
Mhm.
Dann wäre ich ja schlecht beraten, ne? Sondern ich denke mir meinen Teil, simuliere Zustimmung und Gefolgschaft. Wie geht's Ihnen? Wie ist es? Wunderbar. Ne? So, oder hier eine Karte, da steht drauf, wesensgemäß Verhalten. Was ist mein Wesen, wenn ich das nicht kenne? Und wenn ich dann anfange, gegen mein Wesen zu coachen, dann ist der Aufwand, den ich betreiben muss, natürlich sehr groß. Ich brauche ganz viel Energie. Das heißt nicht so Authentizität nach dem Motto, sei einfach authentisch. Ja, leider ist er das. Er verhält sich wie eine Wildsau. Ne? Also darum kann es natürlich auch nicht gehen. Es gilt, das auszubalancieren, sich selbst zu dosieren. Ne? Aber wir können nicht alle in die gleiche Richtung coachen. Mich fragte mal eine promovierte Mathematikerin, die wollte Partner werden bei einer dieser großen vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und die war im Grunde, ich sag mal, austherapiert. Die war ausgecoacht. Die hatte schon x Soft-Skill-Trainings, und wer weiß, was erfahren. Und wenn sie da, sagen wir mal, Targeting machen müssen mit den CFOs der DAX- und MDAX-Konzerne, da müssen sie enorme Zahlen bringen. Und da müssen sie nicht nur im übertragenen Sinne auf den Tisch tanzen können und das auch wollen.
Mhm.
Manchmal vielleicht sogar wirklich auf den Tisch zu tanzen. So, und wenn mir das wesensfremd, wesenswidrig ist, spätestens an dem Punkt, deshalb hat sie ja wahrscheinlich auch in Mathematik promoviert, weil sie so gerne mit Leuten macht und auf den Tisch tanzt im übertragenen Sinne. Mhm. Wahrscheinlich ja nicht. So, und es müssen nicht alle Leute gleich sein. Na, also zum Beispiel das auch zu erkennen, die Leute mit ihren Stärken so anzunehmen und nicht alle gleichzuschalten, das halte ich für fatal.
Mhm. Aber die Frage mit dem Coaching haben Sie mir noch nicht direkt, indirekt, ja, aber
ja,
nicht direkt.
Ja, irgendwann heißt, das ist, einerseits ist es sowas wie ein Spracheuphemismus, ne?
Ja. Mhm.
In der Grundschule heißen die Klassenarbeiten mittlerweile auch Klausuren.
Mhm.
Und das Fach heißt auch nicht mehr Rechnen, sondern wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich habe keine Grundschulkinder mehr, meine Kinder sind erwachsen, heißt wahrscheinlich auch schon Mathematik in der Klasse 2. Selbst wenn ich Mathematik noch gar nicht schreiben kann.
Mhm.
Also, und natürlich findet das jeder gut. Wir haben eine Inflation von dem Begriff Coaching.
Mhm.
Da passieren ja abenteuerliche Dinge. Ich habe letztens, da gab es eine Umfrage von dem Christopher Rauen bei so einem Coaching-Netzwerk, welche Verfahren die da eigentlich einsetzen. Mhm. So, und ich denke mal, ich kenne von den aber hunderten Verfahren die allermeisten, die da eingesetzt werden. Da habe ich dann aber auch von den ersten, weiß ich nicht, was das von der Liste war, ob das 100 waren oder 80, keine Ahnung, davon kannte ich die Hälfte auch nicht, nie gehört. Also da wird ein furchtbarer Unfug gemacht. Und Coaches sind im Zweifel jeder. Ich glaube, schon vor 30 Jahren hat die Bärbel Schwertfeger mal einen Artikel geschrieben, der hieß, Uschi ist jetzt Coach.
Ja, hat sie?
Ja, ja.
Okay, also wer es nicht kennt, Bärbel Schwertfeger ist eine Journalistin, die sehr kritisch berichtet.
Ja, die auch Diplompsychologin ist, die ist aber investigativ unterwegs und ist da auch unerbittlich und macht sich damit natürlich verdient, ne? weil sie eben sich nicht scheut, bei einigen Leuten unbeliebt zu machen. Also im Grunde ist es natürlich Quatsch, wenn Führungskräfte coachen. Es ist eine nette Geschäftsidee für die Multiplikatoren. Aber in vielen Fällen ist das auch nicht schlimmer, als wenn die externe Coaches holen, die auch völlig ohne Qualifikation.
Ja, da also, hast du natürlich recht an der Stelle.
Also ich coache schon länger, als es diesen Begriff gibt. Ja, dann ist immer auch die Frage, die Leute wollen ja alle gerne Coaching-Ausbildung machen, damit sie auch Coach sein können. Ich glaube, wir kriegen da den Begriff auch nicht mehr vom Eis. Ne? Also da wird ein Etikett dran geklebt, was sich dahinter verbirgt, kann im Einzelfall so breit streuen,
dass nichts mehr übrig bleibt.
Ja, ne, dass man auch das kaum noch fassen und quantifizieren kann. Ne? Und ich glaube, wir kriegen da auch den Geist nicht mehr in die Flasche. Das kriegen wir nicht vereinheitlicht. Da ist zu spät. Irgendwie unterwegs. Und wenn wir da irgendwelche Lizenzen für hinterlassen, ich habe seinerzeit um die Jahrtausendwende, ich glaube ab 98 war ich delegiert vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen, der damals noch gar nicht so hieß, der hieß damals nur BDP, war ich für die Sektion Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie in dieser DIN-Spiegel-Kommission, wo es um diese 33-430 Norm zur Eignungsdiagnostik ging, delegiert. Dann haben wir 3 Jahre lang da Sonntage in Bonn, ich glaube 60 Sonntage in 3 Jahren um die Uhr geschlagen. Das ist die Kommission, die wiederum die Leute, die in der Kommission in Berlin gesessen haben, berät. Mhm. Und mich hat noch nie einer nach dieser Lizenz gefragt. Ne? Das ist dann eben, für Berufseinsteiger ist das sicherlich eine gute Sache. Mhm. Aber wenn mal sehr viel Erfahrung haben, dann werden sie auch bei der Jahreshauptversammlung der Rettungsschwimmerstaffel nicht mehr die Frage stellen, wer von uns kann denn eigentlich schwimmen?
Man sieht es. Genau. Wenn man von Coaching, Mitarbeitergespräch, also Sie, habe ich verstanden, sagen, der Geist geht nicht mehr in die Flasche, der Begriff wird einfach querbeet verwendet und so. Das ist, müssen wir so akzeptieren. Ein anderer Begriff, der jetzt vor allen Dingen im Zuge dieser agilen Welle aufgekommen ist und auch mit Mitarbeitergesprächen in Zusammenhang steht, ist Augenhöhe. Also diese Vorstellung von, die Führungskraft ist auf gleicher Augenhöhe wie ich.
Also wenn das in die Richtung geht, dass man sagt, wir wollen jetzt hier keine gebückte Haltung annehmen, dann bin ich gern dabei. Natürlich, mir fällt da sofort die Transaktionsanalyse ein. Also wir wollen auf der gleichen Ebene miteinander sprechen wie erwachsene Leute. Wenn das damit gemeint ist, bin ich auch dabei. Dieser Begriff ist aber ja auch nicht neu. Also den kenne ich ja zumindest aus der Führungsarbeit seit 40 Jahren und aus dem Führungskräftetraining. Wie soll's denn sonst sein? Auf der anderen Seite, nun zu glauben, wir sind völlig gleich, das ist natürlich absurd. Ne? Mhm. Also die Mutter sollte auch die Mutter ihrer Tochter sein und nicht die beste Freundin. Ne?
Gutes Beispiel, ja.
Ja. Ja. Ne? Ja. Also das sollte man nicht aus dem Blick verlieren und so nach dem Motto, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Und da haben wir schon früher gesagt, ja, der Unterschied ist nur, Sie sitzen am Steuerruder und ich muss rudern. Mhm. Also insofern ist das... entweder eine triviale Selbstverständlichkeit, meinte ich auch vorhin, ein ernsthafter Gesprächspartner und auf der anderen Seite kann das ja nichts Neues sein. Wir erfinden das Rad da immer wieder neu. Da können natürlich auch nur die Leute von überrascht sein und kleben ein neues Etikett drauf. Ne? Aber
genau, also das gab es schon vor 40 Jahren. Und eigentlich ist es eine Rollenfrage. Ne? Also ich fand Ihr Beispiel sehr, sehr gut. Kommen wir vielleicht noch mal zu der Vorstellung von Mitarbeitergespräch. Also ich habe ja ganz, ganz viele Facetten davon erlebt, von Leuten, die Vorstellungsgespräche mitmachen und diejenigen, die es gestalten. Was ist das? Einmal im Jahr, eine Stunde, gibt es einen Leitfaden? Sie haben eben gesagt, nee, zwei Seiten Leitfaden reichen auch nicht. Aber was soll das sein? Was sagt vielleicht auch die Statistik oder die Studienlage? Wie oft, wie lang und was davon kann man wirklich messen ja, und wissen?
Da gibt es entweder eine Radio-Erivan-Antwort oder Neudeutsch, it depends on. Das heißt, es kommt drauf an. Das hängt von ganz vielen Determinanten ab. Es hängt davon ab, wie groß ist meine Führungsspanne. Das hängt davon ab, ob ich überhaupt physisch meine Mitarbeitenden erlebe als Führungskraft. Oder sitzen die Mitarbeiter oder ich sitze über einem großen Teich oder wie auch immer. Mhm. So, davon hängt ganz viel ab. Das heißt, was gibt es an Day-to-Day-Feedback? Also viele Imponderabilien spielen eine Rolle. Das hängt davon ab, ob ich wie mein Vergütungssystem aussieht. Das hängt davon ab, wie das gegebenenfalls mit einem Beurteilungssystem aussieht. Wenn ich diese Dinge in den Blick nehme, dann bleibt trotzdem als gemeinsamer Nenner übrig, dass man gut beraten ist, sich einen geschützten Raum zu verschaffen, dass man und eine Stunde ist wahrscheinlich zu kurz, dass man einmal im Jahr sich vielleicht dicker Daumen 90 Minuten Zeit nimmt und sagt, wir reden jetzt mal systematisch über bestimmte Dinge. Unter vier Augen und zwar persönlich. Mhm. Und was kann das sein? Was sollte das sein? Aus Sicht der Führungskraft sollte das zum Beispiel sein, wir sollten die wechselseitige Zusammenarbeit thematisieren. Also, was brauchst du von mir? Also Erwartungen gegenseitig transparent machen. Und wenn Mitarbeitende dann zum Beispiel Fehlerwartungen haben, dann ist ja wichtig, das zu wissen. Dann muss man das besprechen. Wo hakt es an mir? Wo bin ich der Flaschenhals? Womit hindere ich dich, hier mehr Leistung einzubringen? So, und dann ist natürlich wichtig, ich habe ja immer als Führungskraft Vermutungen, warum jemand sich so und so verhält. Wenn ich das nicht hätte, dann, und in der Regel wird da internal attribuiert, der verhält sich so, weil er halt so ist. So verhält er sich immer. Und Ausnahmen bestätigen dann die Regel. So, zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man Motivvermutungen absichert. Also, was unterstelle ich der nächsten Ebene, also dieser Person an Motiven? Was will die zum Beispiel hier werden? Und dann wo man sich über Motive grob im Irrtum befindet, ist ja zum Beispiel beim Weihnachtsfest, was jetzt unmittelbar bevorsteht, dass man sich was überlegt, was man selber gut findet, schenkt das der anderen Person, dann freut sich die mal, obwohl das so ein tolles Geschenk ist. Ne? Und übertragen auf das Mitarbeitendengespräch wäre es, was wünschst du dir denn eigentlich? Wie sieht das aus? Also ein gegenseitiger Abgleich. Und was natürlich da auch rauskommen sollte, ist ein Abgleich von Selbst- und Fremdbild. So, und dann können wir natürlich nur hoffen, dass die Führungskraft ein breiteres Vergleichsspektrum hat, mehr Erfahrung und dann sozusagen keinen absoluten Maßstab, aber einen relativen Maßstab hat. Wie ordne ich denn eine solche Person ein? Was kann ich zum Beispiel von jemandem verlangen, der den Job seit 15 Jahren macht oder von jemandem, der den erst seit anderthalb Jahren macht? So, und das gilt es natürlich ein Stück weit abzuwägen. So, und dann eben darüber zu reden, wie können wir Stärken und Schwächen entsprechend gemeinsam besprechen. Ne? Und das muss ich eben immer wieder machen, auch aus Sicht der Führungskraft kann natürlich der Führungsstil nicht wartungsfrei werden. Den muss ich immer wieder nachjustieren. Das gilt es immer wieder auszubalancieren.
Mhm.
So, und ich hab noch einen anderen Podcast im Ohr, wo man mir sagt, ja, aber die Mitarbeiter haben keine Lust dazu, diese Gespräche zu führen. Muss das denn wirklich sein?
Die haben so schlechte Erfahrungen damit. Das ja. ist es ja. Also ich habe ganz viele, ich nenne sie jetzt mal übertrieben traumatisierte Personen, Führungskräfte, die ihrerseits Führungskräfte haben, die mir dann Dinge vorlegen, gucken Sie mal, ne, das hat man mir gegeben, das war dann die Leistungsbeurteilung nach so einem Mitarbeitergespräch und die fühlen sich grundlegend falsch erkannt, sprechen das aber typischerweise auch nicht an. Ne? Das heißt, die Unbeliebtheit hat ja einen Grund.
Ja. Also Führungskräfte-Bashing ist in. Wir hatten mal vor 15 oder 20 Jahren so ein Buch auf dem Top 10 der Bestsellerliste, monatelang, mein Chef ist ein Arschloch, ihrer nicht auch. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, genau so wird das wohl sein. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich die Führungskräfte immer mehr in eigenen Zirkeln bewegen, sich abschotten und dass weniger Kommunikation mittlerweile stattfindet. Man muss fest dran glauben, dann klappt das. Und dass der Dialog und der Austausch nicht mehr so funktioniert, wie er vielleicht mal funktioniert hat. Wir waren da auf der Überholspur. Wir haben in den 80er Jahren gedacht, dass problematische Führungskräfte sozusagen ausaltern. Wenn die Alten mal weg sind, dann sind die Führungsprobleme gelöst. Mhm. Die so Management by Volume getrieben haben, die Leute angebrüllt haben. Die gibt's heute immer noch, aber viel, viel weniger. Mhm. Also das findet nur ganz oben statt. Also wer das wirklich ungestraft machen kann, Leute anbrüllen, für versammelte Mannschaft ausreißt.
Management by Volume. Mhm.
Ne? Der hat Macht. Mhm. Da auf der höchsten Ebene passiert das permanent. Ne? Obwohl die Hochglanzbroschüren und die Internetpräsenz was ganz anderes sagt. Ne? Das ist nicht der Fall. Es ist heute eher so, dass viele sagen, ich wünschte mir die Altvorderen zurück. Die hatten wenigstens das Herz auf dem rechten Fleck, die haben mich angebrüllt, aber die haben mich nicht bei erster Gelegenheit fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Jetzt haben wir sowas wie Sozialingenieure, die im Ton ganz smooth und so weiter, aber im Handeln total kränkend sind. Mhm. Also nur ein smoother Ton hilft auch nicht. So, und insofern wir müssen Führungskräfte und Mitarbeitende für diesen Dialog, für Führung und Feedback, das war ja unser Ausgangsthema, viel, viel mehr sensibilisieren und auch qualifizieren. Mhm. Ja, die Leute bekommen erst recht, wenn sie leistungsfähig sind, im Grunde nur noch bestätigende Rückmeldung. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Masterandin, die hat bei uns ein Praktikum gemacht. Und dann war die so gut, dass wir ihren Job angeboten haben, den sie auch wahrgenommen hat. Und dann hat sie ein Rückmeldegespräch geführt mit zwei promovierten Leuten von mir, die erfahren sind. Ich war jetzt nicht persönlich dabei. Und sie sagte mir dann später, die junge Dame war dann Mitte 20, und sagte, ich habe in diesem einstündigen Rückmeldegespräch, und die war gut und wir haben sie eingestellt und alles, ne? Also wirklich klasse, ne? Aber es gab neben Licht auch Schatten. Ne? Also niemand.
Wie eigentlich immer.
Mhm. Eigentlich immer, ja. So, und sie sagte mir dann im Nachhinein, ich habe in dieser einen Stunde so viel Negatives über mich gehört wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Mhm. So, und ich befürchte, dass das stimmt. Und ich habe hier nochmal in meinen Karten geblättert, Frau Hofert. Da steht, wichtig an Einstellungen der Mitarbeiter arbeiten und nicht nur Verhaltenskosmetik. Das sind hier auch zwei Karten. Nicht nur an den Einstellungen, nicht nur Verhaltenskosmetik. Was wir gemacht haben, ist häufig, wir ersparen uns, über Einstellungen zu reden. Also wir versuchen, Leute zu dressieren, dass sie sich jetzt endlich so verhalten, wie ich mir das vorstelle, weil ich das erkennen kann. Das sehe ich dann, das kann ich ja dann auch beschreiben. Nach der alten Detektivregel, am besten als Indiz, man sieht sich, mir ist Folgendes aufgefallen. So, und was wir da nicht gemacht haben, ist, wir haben mit den Leuten nicht über Einstellungen geredet. Das wollen die Führungskräfte nicht, weil das ein dickes Brett ist. Die Mitarbeiter wollen das schon gar nicht, weil da möglicherweise auch ein Selbstbild attackiert wird. Mhm. Nehmen Sie folgende Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen einen neuen Mitarbeiter aus einem anderen Beritt. Der nach 6 Wochen fallen Ihnen zwei Sachen markant auf. Er kommt mit den Kollegen nicht so gut klar und er lässt es an zielgerichteter Initiative vermissen. So, Sie reden nun mit ihm nach 6 Wochen drüber. Sie haben sich 6, 8 Punkte so aufgeschrieben, so Bullet Points, woran Ihnen das aufgefallen ist und so weiter. Und dass er nicht mit den Kollegen so gut klarkommt, machen Sie daran fest, geben sich da alle morgens in der Abteilung die Hand, nur er macht nicht mit. Mhm. So, 6 Wochen später, es hat sich erkennbar am Verhalten nichts geändert, dieser Person. Führen Sie ein erneutes Gespräch herbei und die Person sagt Ihnen, ja, was wollen Sie denn eigentlich von mir? Jetzt mache ich es genauso, liebe Vorgesetzte, liebe Frau Vorgesetzte, wie Sie mir das gesagt haben. Jetzt gebe ich jedem Morgen die Hand. Jetzt sind Sie immer noch nicht mit mir zufrieden. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Ja, warum sind Sie nicht mit ihm zufrieden? Weil ihm seine Einstellung, die diametral in eine andere Richtung geht, aus jeder Pore, aus jedem Knopfloch dünstet. Es ist mit Verhaltenskosmetik nicht getan. Das heißt, wir müssen tiefer intervenieren. Das will kein Mensch, weil das schwierig ist. Denn dann muss ich die Leute wirklich ernst nehmen auf Augenhöhe. Und nur dann ist es aber auch tragfähig, weil wir wissen ja unter dem Stichwort Emotionsarbeit aus der Forschung, es ist nichts krankmachender, als an der Oberfläche etwas anderes zu signalisieren, als man darunter empfindet.
Ist aber sehr häufig so und viele Führungskräftetrainings, die ich erlebt habe, laufen genau darauf hinaus. Also eine kommunikative Kompetenz aufzubauen, wo aber das, was man darunter fühlt, nicht reflektiert ist. Und so wirkt das künstlich. Das führt zu Doppelbotschaften.
Ja, genau, ja. Genau. So, und das macht die Leute krank?
Das macht die krank, ja.
Genau, das ist so. Und es ist auch auf die Dauer nicht tragfähig. So, und das ist eben die Frage, habe ich ein grundsätzliches Verständnis darüber, wie Verhalten verändert werden kann und wie ich das aufrechterhalten kann. Also es gibt ja diese alte Wertezwiebel, ne? Die Leute haben irgendwie da drin schon mit der Muttermilch irgendwelche Werte aufgesaugt, da gehen wir nicht dran. Wir haben einen Arbeitsvertrag, wir haben keinen Therapievertrag, wir haben Fürsorge und keine Seelsorge. Mhm. So, aus diesen Werten resultieren aber bestimmte Einstellungen. Zum Thema Zusammenarbeit, zum Thema Kundenzufriedenheit, Fehlerkultur und. Und das hat wiederum Resultate und Konsequenzen. So, und wenn ich nur draußen am Verhalten ansetze, dann lutsche ich im übertragenen Sinne am Eisberg, weil es eben nicht von innen getragen wird. Dann steht das auf tönernen Füßen. Stichwort Retention oder Bindung, da sind die Leute auch bei der ersten Sache wieder weg. Sie sollen eben so tun, als ob. So, und das ist eine ungesunde Geschichte. Viele sind damit zufrieden und dann hinter vorgehaltener Hand läuft es eben anders. Ne? So, und wenn ich Menschen wertschätze, wir müssen ja 2 Dinge tun. Lenkung und Wertschätzung. Das heißt, ich muss als Führungskraft, und das tue ich im Gespräch, wir sind beim Mitarbeitergespräch, die Leute sollen ja irgendetwas tun oder lassen, was ohne mein Zutun nicht passieren würde. Sonst sind die Führungskraft ja völlig überflüssig. So. Und das andere ist, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Wertschätzung für die Person als solches. Und dann, frei nach Forrest Gump, ist der dumm, der Dummes tut. Wir müssen die Leute an ihren Taten messen. So, und dann ist es in der Tat auch so, dass es darum geht, sich weiterzuentwickeln.
Entwicklung spielt da eine Rolle, ja.
Genau. Ja.
Also und auch von innen, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem Begriff Charakterbildung was anfangen können. Aber
ja, das ist sehr altertümlich.
Sehr altertümlich fällt mir aber da ein.
Das ist nicht ganz falsch, ja. Mhm. Ja. Hier steht zum Beispiel eine Karte, Mitarbeiter nehmen, wie sie sind, aber nicht so lassen. Das heißt, wenn Sie als also dieses Zitat von Alfred Herrhausen, führen muss man wollen. Das heißt, ich muss Freude daran entwickeln, Leute weiterzuentwickeln. Und das ist im Übrigen das aufwandsrentable Investment, was ich machen kann. Weil es gibt ja sozusagen, also 70% der Kosten in deutschen Organisationen sind Personalkosten. Mhm. Die kann auch je nach dem, was ich da tue, aber 70% sind Personalaufwendung. Also mit allem, was da noch draufkommt, Versicherungen und ich muss die ja in Weizen Raum setzen und. Und dieses ist eigentlich auch der einzige Bereich, der aus sich heraus wachsen kann. Mhm. Wir führen ja keine Bewertberechtigung oder Abschreibung für reduziertes Humanpotenzial durch. Wenn wir das tun würden, würden wir ganz anders miteinander reden. Und hier sozusagen als Katalysator zu wirken, Leute weiterzuentwickeln, das ist die zentrale Aufgabe. Also die vornehmste Führungsaufgabe ist die Förderung und Weiterentwicklung der unterstellten Mitarbeitenden. Also vornehmen heißt, die vor allen anderen zu nehmen. Das ist die wichtigste Aufgabe. So, und die ist deshalb so wichtig, weil das im Grunde den Wettbewerb entscheidet. Es wird derjenige die Nase vorn haben, der am wenigsten Mitarbeiterpotenzial brachliegen lässt. Und das ist die Aufgabe der Führungskräfte. Und wenn Sie sagen, na ja, dann führe ich doch besser gar nicht, dann mache ich auch nichts falsch. Kann ich ja nichts falsch machen, wenn ich nichts tue. Weit gefehlt. Mhm. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir lassen. Also zum Beispiel unterbliebene Gespräche. Wir müssen nicht einmal im Jahr miteinander sprechen, sondern wir sprechen ja auch permanent miteinander. Das andere ist ein
Wenn wir im Büro sind, ne, da sind wir natürlich bei dem Thema, dass vielfach ich auch erlebe, dass das auch sehr, sehr schwierig ist, die Menschen zurückzubekommen. Und auch dadurch werden Gespräche weniger.
Ja, genau.
Und die Bindung nimmt ab und die Zuverlässigkeit. Also ich sehe das immer wieder, gerade wenn ich auch in große Unternehmen komme, mit sehr mächtigen Betriebsrat, die sich dann vor die Homeoffice-Leute sozusagen stellt, dass da sehr wenig an Gespräch inzwischen ist, auf Küchengespräch, Zwischengespräch, aber auch Mitarbeitergespräch.
Ja, also das verbreitetste Modell in den Verhaltenswissenschaften wahrscheinlich weltweit, was einen Bezug zur PI hat, ist ja dieses Johari-Fenster. Ja. So, und die gemeinsame Arena wird eben immer kleiner, weil die Leute Offenheit immer weniger zulassen und weil immer weniger Rückmeldung sozusagen möglich wird. Die Leute werden ja auch ständig aufgefordert, machen sich kritische Gedanken, aber sagen sie die bloß nie. Ne? Das ist ja genau der Punkt. Und dann erleben sie, was passiert, wenn sie kritische Gedanken sich gemacht haben. Und insofern wird die Fassade immer höher gezogen, man schottet sich ab. Und das liegt aber daran, ne? Also zum Beispiel, die Leute sollen ihr Wissen teilen. Das ist natürlich völlig absurd. Gerade in den schwierigen Zeiten, auf die wir erst hinsteuern, noch ist ja kaum jemand entlassen worden.
Das wird ja, welche Art von Wissen auch, ne?
Also genau. Das, was ich als Wissen habe, werde ich doch einen Teufel tun als Mitarbeitender, das irgendjemandem zu sagen, weil es mir zum Vorteil gereicht, wenn ich es exklusiv habe. So, und wie soll ich denn jetzt den Leuten, wenn da keine Kontinuität in den ganzen Dingen ist? Rein aus den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, wie soll ich denn den Leuten plausibel erläutern, warum es für sie sinnvoll ist, Wissen an andere weiterzugeben?
Das kann man denen nicht plausibel. Da machen sie eine Show und tun so, als ob. Ne? Also das wird Karriere getrieben dann sein. Ich will vielleicht nochmal, wir sind ja bei Refokussierung von Führung, nochmal auf den Punkt kommen, der im Zusammenhang mit dieser agilen Kulturwelle steht. Also es wurden ja, so ist mein Erleben, vielfach agile Coaches, Scrum Master und so weiter eingestellt. die so eine Art von, ja, auch Gesprächsangebote teilweise installiert haben für die Teams und so weiter, wo Führungskräfte sich dann immer weiter zurückgezogen haben. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so mitgekriegt haben und, ja, und dann immer weniger Führungsarbeit letztendlich geleistet haben. Und ich habe auch viel mit diesen agilen Coaches, Scrum Mastern und so weiter zu tun gehabt, die dann Führung kompensieren mussten. Was ist da so Ihr Standpunkt zu?
Naja, wir erleben ja, beginne mit dem Schlagwort Führung durch Zielvereinbarungen, was Ende der 80er Jahre hochpoppte. Überlegungen, wie können wir sicherstellen, dass die Beschäftigten das tun, was die Geschäftsleitung will. Ich sage das mal ganz vereinfacht. Mhm. Offensichtlich klappte das im Führungsprozess nicht so gut. Die Führungskräfte kriegen das irgendwie nicht hin. Die kriegen nicht transportiert, was die Geschäftsleitung, der Vorstand oder wie auch immer sich Kluges ausgedacht hat. Also suchen wir nach einem System, was die Führungskräfte ersetzt. Na, das war erst dieses Management bei Mohrrübe oder Geldbeutel, ne? Dass man sagt, wir versuchen also die Dinge zu incentivieren. Anreize. Mhm. Ne? So, und denn nichts anderes passiert ja jetzt ja in der schönen neuen Arbeitswelt, also sozusagen Obst und Spiele, dass die Leute anfangen und sagen, was kriege ich denn da, was kriege ich da, was kriege ich da, was kriege ich dafür? Was wir damit tatsächlich machen, ist eine Entwertung der Arbeit. Mhm. Wer alles nur für Geld tut oder für irgendwelche Incentives tut, für Geld bald alles. So, und letztendlich ist, ich habe mich auch mal 2 Tage da, meine Mitarbeiter wollten das gerne, haben wir mal so eine 2-tägige Scrum-Schulung gemacht bei irgendeinem Guru. Für mich war das wenig Neues, es waren neue Begriffe damit belegt. Aber gerade IT-Leute finden das ganz toll. Daher kommt das ja auch, nicht? So, und wir haben vor ein paar Jahren, 5 Jahren vielleicht eine große Umfrage gemacht bei Personalleitung. Was ist denn die zentrale Anforderung, damit sie wirklich agil arbeiten können und dieses Scrum-System arbeiten können? So, und da war der entscheidende Punkt, meine Kooperationsneigung, also in BIP 6F gesprochen, Kooperation ganz hoch. Da kam im Schnitt auf einer 10er-Skala eine 10 raus. Mhm. Von der Normierung sind das dann 2,3% ganz oben. Was mache ich eigentlich mit den knapp 98%, die nicht so hoch ausgeprägt sind? Also
das müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Das ist Kooperation, Verträglichkeit, ne?
Nee, das ist nicht Verträglichkeit. Das ist soziale Verträglichkeit ist aus dem Big Five. Mhm. Die ist in der Kooperation nicht drin, sondern ob ich Teamarbeit bevorzuge oder ob ich das nicht tue. So, und Scrum funktioniert nur, wenn sie hochgradig teamorientiert sind. Das sind ja gerade Programmierer häufig nicht. Deshalb ist das ja auch da erfunden worden. Da ist das, also ich sage das jetzt so in Anführungsstrichen, das ist die Haupthürde, warum das nicht klappt mit denen. Weil die nur für ihren Bildschirm sitzen und nicht gucken, ob einer neben ihnen auch noch am Bildschirm sitzt. So, und das ist, ich glaube, die Bindung an die Führungskräfte, die, wie gesagt, auch ständig nicht sich ändern sollte, ist ein ganz zentraler Punkt. So, und Menschen und ihre primatischen Anverwandten sind alle so gestrickt, dass sie, wenn sie die anderen Personen kennen, es enorm entspannend wirkt, weil sie nämlich dann prognostizieren können, wie wird die Person sich vermutlich verhalten.
Gibt Sicherheit, ja.
Mhm. Genau. So, und dann kann ich mich tatsächlich vielleicht auch mal auf meine Arbeit konzentrieren. Und diese Sicherheit wird durch ständige Umorganisationen und auch durch das Verhalten nicht selten von Führungskräften, ne, wo Leute sagen, ich will unberechenbar sein als Führungskraft für meine Mitarbeiter. Das ist natürlich das Allerschlimmste, was man den Leuten antun kann. Das heißt, die müssen ja immer gucken, wer hinter ihnen steht. Und wenn diese Führungsbeziehungen kontinuierlich sind, dann kann man auch an ihnen arbeiten. Und Es sind Leute mal in eine innere Kündigung gegangen, weil sie vor 15 Jahren irgendwie sich irgendwas als Versprechen erlebt haben, was dann doch keins wurde, weil sich was nicht realisiert hat, die Leute da auch wieder abzuholen. Wir können ja gar nicht anders. Wir können die Leute nicht backen. Wir müssen mit den Leuten arbeiten, die wir haben. Und wenn sie dies kontinuierlich machen und sie leiten irgendeinen Bereich mal nach 10, 15 Jahren, dann haben sie auch irgendwann ein Hochleistungsteam, weil sie nur Leute haben, die sich gegenseitig wollen. Und wenn das am Anfang nicht der Fall war, dann haben sie das irgendwann erreicht. So, und so kommen Hochleistungsgruppen zustande. Die kann ich natürlich zerschlagen, wenn ich permanent zum Beispiel die Leitungskräfte versetze.
Wobei, ich finde, es gibt auch ein Argument gegen eine zu lange stabile Zusammenarbeit, nämlich, dass dann soziale Normen natürlich sehr fest werden können, ne, und die Veränderungsbereitschaft sinken könnte.
Ja, natürlich muss das atmen. Das ist ganz klar. Aber Job Rotation kann kein Selbstzweck sein.
Ja.
Dass man, zum Beispiel haben sie das ja in ministeriellen Bereichen, dass die Leute alle 3 Jahre einen neuen Job machen, von dem sie nichts verstehen. So, ja. Und dann sind sie gerade mal an der Rolle nach 3 Jahren, dass sie ungefähr wissen, wo die Glocken hängen, und dann machen sie wieder was ganz anderes. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ne? Wenn die Tätigkeiten hinreichend spezifisch und differenziert sind, das sind sie in der Regel bei Fach- und Führungskräften. Ne?
Das ist richtig. Also ich höre daraus, es ist spricht sehr viel dafür, eine Stabilität einzubringen, die Führungskraft auch langfristig zu entwickeln, ne? Nicht zu installieren, sondern zu entwickeln und diese Bindung an die Mitarbeiter auch in den Vordergrund zu stellen. Ne?
Ja.
Das höre ich aus Ihren Worten. Ja. Und vielleicht, wir haben ja Refokussierung auf Führung als Thema. Können wir im letzten Block nochmal so ein bisschen praktische Hinweise geben? Also angenommen, da hören Menschen zu, die sitzen in Personalabteilungen oder Führungskräfte und die fragen sich, okay, das habe ich jetzt gehört. Das ist ja nach dem ganzen agilen Zeugs, sage ich mal, was ganz anderes. Hört sich konservativ, aber sinnvoll an. So, ja. Was mache ich jetzt? Wie lerne ich das?
Ja. Also zunächst mal ist wichtig, dass wir nicht immer nach der nächsten Mode gucken, sondern die Leute müssen die Basics lernen, wie sie denn sinnvollerweise führen, und das heißt im Wesentlichen Gespräche führen als Führungskräfte. Wir müssen die Anstrengungen dort erhöhen. Das ist nicht in einer 2-stündigen Zoom-Besprechung zu lernen und dann kriege ich noch irgendwie ein Leaflet oder irgendeine Mail und da stehen die wichtigsten 10 Punkte drauf. Sondern wir müssen den Leuten die Chance geben, an sich selbst zu arbeiten, in eigener Person kundig zu werden. Und das ist ein langwieriger, schwieriger Prozess, der läuft auch immer weiter.
Selbstführung, so. Charakterbildung.
Ja, genau. Ne? Mhm. Also sich in eigener Person kundig werden und dann auch sich dosieren können. Und dieses in eigener Person kundig werden wird ja immer unwahrscheinlicher durch die Digitalisierung. Die Leute wissen gar nicht mehr, wie sie wirken. Das heißt, unrealistische Selbstbilder haben fröhliche Urstände.
Ja, es gibt keine Wechselseitigkeit durch die Konzentration auf Handy. Ne, man guckt ja auch die ganze Zeit, Blickkontakt nimmt ab, ne, all diese Dinge.
Und, wenn sie nur bestätigende Rückmeldungen bekommen, dann können sie natürlich auch mit kritischer Rückmeldung überhaupt nicht mehr umgehen. Weil das liegt ja nicht daran, dass ich Gutes tue, weil ich so toll bin, sondern ich tue Tolles. Und wenn ich dann sage, das war jetzt aber nicht so gut, was du da gemacht hast, dann bricht natürlich das Selbstbild völlig zusammen, wenn die positive Rückmeldung sich immer auf die Gesamtperson bezieht.
Ja.
Weil du es bist, ist es toll. Nein, du bist toll, wenn du Tolles tust. Ich habe ein Beispiel, das war ein Kolloquium, da hat eine Masterandin vorgetragen und da stellte ein Seniorprofessor, der dann auch da eingeladen wurde, stellte eine kritische fachliche Frage. Nicht mit großer Aufwärmphase, er stellte eine kritische fachliche Frage. Daraufhin kriegte die Masterandin einen Weinkrampf, verließ schnell laufend den Vortragssaal und irgendwer sagte dann jemand anderem, lauf mal schnell hinterher, das stimmt ja gar nicht, was der sagt. Mhm. Ob der Einwand unberechtigt war oder nicht, aber wenn ich mit kritischen Dingen nicht mehr umgehen kann, und danach wird man die Leute natürlich noch mit Samthandschuhen anfassen. Ja. Und es wird dann sehr schwer, sich weiterzuentwickeln. Also was wir von Seiten des Bereiches Personal brauchen, wir brauchen tatsächlich eine Art Reinventing von dem grundsätzlichen Handwerkszeug.
Ganz einfache. Sie haben ja eben auch schon mal vor längerer Zeit über Videofeedback gesprochen, ne? Also sich selbst erleben. Johari-Fenster. Vielleicht kennt das nicht jeder. Im Grunde geht es darum, die eigenen blinden Flecke zu verkleinern. Ja, also was sehen andere in mir? Was sehe ich in mir selber? Und passt das? Das findet viel, viel weniger statt, ne? Obwohl so viel von Feedback die Rede ist.
Also wenn ich coache, habe ich es ja meist mit höheren Führungskräften zu tun. Und dann ist häufig so ein Thema, was Sie, können Sie auch anekdotisch bringen, was ist eigentlich der Spitzname, den Sie hier im Laden haben, den Sie aber nicht kennen? Ja, die Leute haben ja alle Spitznamen. Also fast alle Führungskräfte haben bei ihren Mitarbeitenden irgendwelche Spitznamen. Mhm. Da gibt es welche, die weiß man, die sind vielleicht auch ganz nett. Ne? Da heißt einer Thermopen, weil er eine dicke Brille hat. Oder irgendeiner heißt Deo-Roller, wenn er mal eine Frisur trägt. Oder, ne, also der... Oder einer heißt Osram, weil er immer einen roten Kopf hat. Das ist alles nett, das kann man alles so machen. Ne? So, ich kann mich zum Beispiel an einen Niederlassungsleiter der Deutschen Bank in Chicago erinnern, der hatte bei seinen Mitarbeitenden, damals sagte man noch Mitarbeiter, den Spitznamen Blitzkrieg. Oder ein DAX-Vorstand heißt das blonde Fallbeil. Oder jemand heißt Kalaschnikow. Ja, wieso heißt der? Heißt der Kalaschnikow, da wird Ihnen erst was über die Uzi erzählt, diese israelitische Schnellfeuerwaffe. Ja, wieso denn Uzi? Ja, die Uzi, die geht los, wenn man sie fallen lässt. Ja, und wieso jetzt Kalaschnikow? Ja, die Kalaschnikow geht einfach so los. So, jetzt ist die Frage, welchen Spitznamen habe ich eigentlich, den ich nicht kenne?
Oh, das interessiert mich aber auch. Mein Gott.
Und den wird man mir auch nicht so ohne weiteres sagen. Stellen Sie sich vor, nach dem Coaching kommt so eine hohe Führungskraft zu seinen Führungskräften, die wiederum dann weitere Führungskräfte führen und sagen, ich habe hier gehört von diesem komischen Psychologen, ich habe hier einen Spitznamen, den ihr alle für mich habt, den ich aber nicht weiß. Jetzt packt doch mal aus, ihr wisst doch, ich kann deutliches Wort vertragen, Butter bei die Fische, jetzt sagt mir das doch mal. Ja, die werden sich natürlich bedeckt halten, wenn sie bisher nichts gesagt haben. Mhm. Wissen Sie, wie der Spitzname von Marshalek bei Wirecard war?
Nee.
Armageddon.
Ja, Wirecard vielleicht zur Erinnerung, das Skandalunternehmen wäre es nicht mehr. Ja.
Das wird uns in den nächsten Jahren befassen. Wahrscheinlich war das ein Agent der Russen, ist jetzt so der Stand, und er ist auch in der Nähe von Moskau. Marshalek, sind ja etliche Milliarden verloren gegangen, auch für die Anleger, auch für Kleinanleger. So, also sich um solche Dinge mal zu kümmern. Und es ist jetzt nicht so, ob es gut oder schlecht ist, dass ich so einen Blindspot habe. Mhm. Jeder hat den. Die Frage ist nur, wie groß darf der sein, dass ich das nicht mehr mitkriege. So, und umso höher ich in der Hierarchie bin, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der immer größer wird. Ja. Weil ja von unten nach oben nur Informationen mundgerecht aufbereitet werden. Und irgendwann kommt alles als Erfolg an. Und das ist ja auch, das ist Coaching. Nicht? Wenn ich irgendwo ganz oben in der Hierarchie bin, dann sagt mir ja kein Mensch mehr was. Früher war das der Hofnarr. Mhm. Aber natürlich ist das auch wieder so eine Begriffskosmetik, dass wir sagen, jede Führungskraft, und wenn sie 23 Jahre ist, coacht jetzt einen 55-jährigen Mitarbeiter. Na, ich coach dich jetzt mal. Mhm. Weil ich in so einer Schnellbesolung das einen Tag gelernt habe.
Genau. Also, was habe ich eigentlich für einen Ruf, ein Image, das höre ich da drauf, das zu ergründen und zu verstehen und das einzubeziehen. Ne? Das ist Ihr Appell. Und dabei, ja.
Und will ich das dann, wenn ich das weiß? Dann kann ich ja anfangen, mich zu dosieren. Ne?
Ja. Will ich das überhaupt annehmen und kann ich das annehmen? Das ist ja die nächste Frage. Ne?
Und will ich eigentlich so wirken, wie ich das tue?
Genau.
Aber wenn ich gar nicht weiß, wie ich wirke, ich halte mich für einen kooperativen Kerl, aber alle anderen würden sagen, das ist ein Schleifer. Ne?
Genau.
Jetzt kann ich mir immer noch überlegen, ja, ich möchte gerne Schleifer sein, weil so brauchen die das und nicht anders. Aber wenn ich das gar nicht weiß, dann führe ich im Blindflug. So, und das gilt natürlich für Ebene zu Ebene. So, und da soll es einen Vertrauensraum geben, in dem Vorgesetzter und Mitarbeiter sich austauschen. Also, wenn es denn so ist, dass, also was zum Beispiel, wo ein Austausch stattfinden will, muss, ist doch, wo braucht der Mitarbeiter Hilfe von meiner Führungskraft? Hier beherrsche ich irgendwas nicht. Da brauche ich mehr Förderung. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. So, und die Frage ist, kann der das denn in dem Gespräch zugeben? Oder ist er gut beraten, das zu kaschieren, zu verstellen, bloß nicht seiner Führungskraft darüber zu erzählen, weil er dann ja das sofort im Portemonnaie oder wo auch immer merkt. Das ist ja fatal. So, und damit ist ja diese Offenheit weg und das ganze Mitarbeitergespräch wird zu einer Farce. Mhm. Und das ist ein entscheidender Punkt.
Das ist ja auch, diesen Aspekt möchte ich zuletzt nochmal aufgreifen, weil er auch sehr praktisch oder praxisnah, nämlich die Sicht des Mitarbeiters, und jede Führungskraft ist ja irgendwo auch Mitarbeiter. Ja? Und da ist es ja häufig so, ich pimpe mich auf sozusagen für so ein Gespräch, um möglichst viele Erfolge zu sammeln und am Ende mit einer Gehaltserhöhung oder 4-Tage-Woche oder sonst was rauszukommen. Was würden Sie ganz praktisch dazu sagen? Was heißt das?
Ja, dann wird es zu so einer Art Schattenboxen. Ne? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel das mit in einem Kompetenzmodell, das verknüpft man ja häufig auch, so einen Abgleich mit einem Mitarbeitergespräch. Ne, also für jede Position gibt es bestimmte Kompetenzen. Wie die denn sein soll, also man kann das sehr kritisch sehen, was ich im Übrigen tue. Kompetenzmodelle, ist aber natürlich auch wieder ein Instrument, um Umsätze sehr stark zu generieren. Und wenn der Mitarbeiter weiß, da gibt es, was weiß ich, von den Kriterien, manchmal sind es 15, manchmal 30, manchmal 10, manchmal 3-stufig, manchmal 7, manchmal 10-stufig, also da bleibt ja kein Auge trocken. Wenn er weiß zum Beispiel, dass für seinen Job folgendes Profil gegeben ist und er hat 2 Punkte, wo er befürchtet oder weiß von sich, da erfüllt er die Anforderung nicht, da ist er unter Soll. Dann wird er ja, wenn das entsprechend in den Parametern eingeschlüsselt wird, wenn er keine Nachteile haben will, dann wird er genau in diesen beiden Punkten völlig anders agieren und sich stärker einschätzen, in der Hoffnung, dass in dem Gespräch mit dem Vorgesetzten dann sozusagen doch eine anforderungsgerechte Einschätzung erfolgt. Weil der befürchtete Vorgesetzte sieht ihn da schwächer, er sieht sich selber auch schwächer, aber er tut so, als ob das nicht der Fall wäre. Mhm. Und dann wird das zu einer rituellen Selbsttäuschung. Dann erreichen wir natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. So, und insofern sind solche Systeme häufig so komplex, dass wir nur noch die Systeme reiten. Wir sollten uns viel mehr darauf konzentrieren, mit den Leuten in einen Dialog zu gehen. Dazu sind 2 Sachen erforderlich. Ich muss ein bisschen was von dem Job verstehen, den der tut. Wenn ich das gar nicht kann, kann der mir was Beliebiges erzählen. Und das Zweite ist, ich muss dann auch entsprechende Kompetenzen haben, das einschätzen zu können. Der muss sich auf mein Wort dann auch verlassen können. Ich muss die Person kennen. Wenn ich die gar nicht kenne, kann es nicht funktionieren.
Was natürlich immer schwieriger wird, also je tiefer die Expertise geht in vielen Bereichen, da kann man gar nichts mehr davon verstehen.
Ja, Sie müssen nicht alles fachlich besser können als alle Ihre Mitarbeiter. Das ist natürlich absurd. Nicht? Aber ich muss von der Sache grundsätzlich etwas verstehen, dass ich zumindest abschätzen kann, stimmt das eigentlich, was die mir sagt, kann die mir das plausibel machen. Ne? Mhm. Wenn ich das gar nicht kann, dann kann ich mir natürlich auch alles erzählen lassen. Mhm.
Also würden Sie dann dafür plädieren, dass man solche Gespräche über mehr Gehalt und so weiter rauszieht aus solchen Gesprächen? Nicht
gekoppelt? Also meine Empfehlung wäre, ich würde das klassische Mitarbeitergespräch von Boni, Entgelt und Beurteilungen komplett separieren.
Komplett, ja.
Wenn nämlich das nicht der Fall ist, vermischen Sie das und dann wird es eben nicht diesen offenen, nötigen Austausch geben. Mhm. Und dann gibt es keine Chance, dass der Mitarbeiter an seinen Schwächen arbeitet. Weil er ja diese gar nicht, er ist ja nicht selbstschädigend, er wird sie nicht einräumen.
Ja.
Wird also alles tun, um das zu kaschieren.
Mhm.
Und das hat sogar enorme Konsequenzen für die Zusammenarbeit. Wenn ich als Mitarbeiter weiß, ich habe in einem bestimmten Bereich eine Schwäche, ich könnte ja einen Kollegen fragen. Aber den werde ich nicht fragen, weil der ja dann bei seiner Bonifizierung sagt, aber ich bin ja da viel besser als der. Das heißt, es macht die Kultur der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unterstützung auch kaputt.
Ja. Ja. Eine letzte, aber ich finde, wichtige Frage habe ich dann doch noch. Es ist ja jetzt, jedenfalls spüre ich das sehr deutlich, merkbar, es gibt Abbau in Industrie, in sehr vielen Firmen. Und es gibt Führungskräfte, die wissen, sie werden dazu beitragen müssen, abzubauen. Und es gibt teilweise spürbar mehr Druck und Rückfall auf frühere Zustände und so weiter. Wie gehe ich als Führungskraft damit um, wenn ich das jetzt erlebe? Wenn ich sehe, oh, ich sitze hier und wahrscheinlich wird das demnächst losgehen und ich merke schon, der Druck steigt und man trägt es an mich heran, ich soll mehr Druck weitergeben. Was mache ich dann?
Also allgemeine Hinweise kann ich da natürlich nur zu geben, weil die konkrete Situation natürlich immer anders sein kann. Also erstmal meine ich, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar.
Also die Menschen als Erwachsene anzunehmen.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist aber auch, alles, was man sagt, sollte man auch wissen. Aber nicht alles, was man weiß, sollte man auch sagen. Das heißt, hier ist jede einzelne Führungskraft auch aufgefordert, dies auszubalancieren und so zu dosieren, dass die Mitarbeiter damit was anfangen können. Aber wovor ich warnen kann, sagen Sie den Leuten nicht die Unwahrheit. Es kann natürlich auch sein, dass man von oben irgendwas gesagt bekommt, was die Leute eigentlich wissen müssten, aber es wird damit deklariert, sagen Sie es bloß nicht weiter.
Mhm. Ja.
So, und dann, und das ist aber im Grunde dann die Managementaufgabe. Insofern sind wir dann alle die zwischenvorgesetzte Bande organisierter Verräter, also doppelte Lottchen, ne? Also, ja. Das muss man ausbalancieren. Sie können nicht die Interessen, die Sie von oben bekommen, verraten. Sie können aber auch nicht dauerhaft die Interessen Ihrer Mitarbeitenden verraten. Ja. Die kündigen Ihnen nämlich die Gefolgschaft auf.
Und ich glaube, das führt dazu, dass das, was wir ja auch schon an vielen Stellen hier erörtert haben, nämlich es geht irgendwo um dieses sehr, sehr altertümliche Charakterbildung, um das verlangt ja Menschen, die wirklich das ausbalancieren können, ne?
Ja, also ist das eine integre Person, ist die aufrichtig, kann ich der vertrauen, das ist der Schlüssel. Ja. Nicht der Schlüssel ist jetzt eine Rhetorik oder so, ne? Also das ist nicht entscheidend. Ne?
Oder Selbstorganisation oder noch eine Methode oder ne, so ja. Diese Lösungsversprechen, die letztendlich ja aus dieser Arbeit entlassen, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, dass man sich mit Wechselseitigkeit und Kommunikation beschäftigt. Nur jedes Tool befreit einen davon.
Genau. Also wir hatten ja mal so dieses Thema, was enorm durch die Unternehmen getrieben wurde, war Zeitmanagement. So. Und also man sollte alle Pausengespräche einsparen, bloß nicht am Kaffeeautomaten verweilen, um effektiver zu werden. Es stellte sich aber dann raus, dass dort die entscheidenden Informationen geflossen sind.
Mhm. Ja.
Und so,
das merken, glaube ich, auch viele Unternehmen, die jetzt das mit dem Homeoffice ein bisschen zurückrudern wollen. Wir könnten noch sehr, sehr lange weitersprechen.
Ja, so ist das.
Aber wir haben jetzt summa summarum schon die Stunde, also deutlich gestretched. Ich bedanke mich ganz herzlich und Sie sind eigentlich, wo sitzen Sie da gerade örtlich?
In ich sitze zu Hause im Homeoffice.
Ist das Bochum oder wo
ja, sind Sie?
In Bochum?
Das ist okay. In Bochum-Linden.
Die Ruhe also ist vielen lieben Dank.
100 Meter Luftlinie da hinten.
Für dieses Gespräch, was ja auch ein Plädoyer für die Refokussierung auf Führung, für echtes, wahres Feedback ist. Und vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Geduld mit mir, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Engagement und auch offen zu sein. Ich habe ja jetzt, nachdem ich mir überlegt habe, Mensch, was braucht's eigentlich? wir brauchen nicht Buch Nummer 352 zum Mitarbeitergespräch, sondern wir müssen eigentlich mal darüber reden, worauf kommt's an? Wo müssen Investments liegen? Und da vielleicht noch einen Satz dazu, was müssen die Personalbereiche tun und lassen? Wir brauchen nicht nur die Kompetenz zu wissen, wie es geht, sondern wir brauchen auch die Macht, um das in der Organisation zu realisieren. Und wir müssen natürlich, die PE-Abteilungen werden in den nächsten Jahren zu kämpfen haben, weil dort vermeintlich am leichtesten gespart werden kann. Aber ich verweise nochmal darauf, 70% der Kosten sind Personalkosten. Und da werde ich möglicherweise erhebliche Abschreibungen vornehmen müssen, wenn ich die Dinge, die wir hier thematisiert haben, wir beide eben beiseite wischen zu können.
Okay. In diesem Sinne, das kann ich nur unterstützen. Vielen Dank.
Ich danke.
Auch als das Mikrofon aus war, habe ich noch lange mit Professor Rüdiger Hoseab gesprochen. Es ging um das, was gerade in der Wirtschaft passiert. Und das hat Konsequenzen für die Personalbereiche. Da wird vieles eingespart, was unglaublich wichtig wäre. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel für bunte Spielchen ausgegeben, für Dinge, die nicht essentiell notwendig waren. Und darüber sind die Basics verloren gegangen. Also wenn Sie bis hierhin gehört haben, dann sehen Sie das als einen nachhallenden Appell, da nochmal hinzuschauen. Denn wir brauchen gute Führungskräfte. Führungskräfte, die in der Lage sind, Gespräche zu gestalten, Feedback zu geben, Mitarbeiter zu binden. Das ist wirklich wichtig, auch ökonomisch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig über ein Abonnement, wo auch immer Sie ihn hören. Es ist für mich wichtig, als jemand, der eher wenige Podcasts produziert, dafür aber auf Qualität Wert legt, dass diese Podcasts auch empfohlen werden, weitergeleitet werden und 5 Sterne dort, wo Sie 5 Sterne vergeben können, wären unglaublich hilfreich für mich. Genauso wie jeder Kommentar willkommen ist. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe sehr, bis zum nächsten Mal.